Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So geht Gartendesign.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Bestimmt kennst du das Sprichwort, Kleinvieh macht auch Mist. Das stammt aus der bäuerlichen Tradition, aus unserer Landwirtschaft. Bedeutet sinngemäß so viel, dass auch kleine Dinge oder kleine Beiträge in ihrer Summe etwas Bedeutendes ergeben können. Selbst kleine Tiere, also Kleinvieh wie Hühner, Kaninchen oder andere kleine Nutztiere, produzieren zwar jeweils nur wenig Mist, aber in der Gesamtheit wird es doch zu einem ganz beträchtlichen Mist. Jetzt wollte ich Haufen sagen, ich sag mal lieber Menge. Und die ist als Dünger wertvoll. Aber ich möchte in dieser Podcast-Folge mit dir heute nicht über Kleinvieh reden, was seine absolute Berechtigung hat. Ich möchte eher das Gegenteil zum Thema machen. Das wären dann so Sprichworte wie ganz oder gar nicht, mit voller Kraft voraus, alle Register ziehen, keine halben Sachen machen, voll ins Zeug legen, ganze Arbeit leisten. Eben nicht klein-klein, denke groß. Volle Pulle auf die Tube drücken, worum geht es in diesen Redewendungen? Mit Schmackes rangehen, mit Pauken und Trompeten, mit allen Mitteln, ganz oder gar nicht. Zum ersten Mal wirklich über diese Redewendung nachgedacht habe ich, als meine Mama mir das gesagt hat. Ich habe vor vielen Jahren ein wirklich großes Projekt übernommen. Als ich davon meiner Mama berichtet habe, da sagte sie nur, Jessica, ab jetzt musst du groß denken. Dieser Rat, der hat mir damals geholfen und ich möchte das heute auch an dich weitergeben, weil so kannst du deinen Garten gestalterisch tatsächlich auf ein neues Level heben. Let's go! Etwas mit vollem Einsatz anzugehen, also sich so richtig reinzuhängen, das hat auch etwas mit Großzügigkeit zu tun und nicht knauserig sein. Suche nach einer umfassenden Lösung, anstatt da so klein, klein rumzufriemeln. Wie meine ich das jetzt für den Garten? Stell dir mal vor, du stehst da bei dir im Garten und du möchtest ein neues Beet anlegen. Du hast alles vorbereitet, ein schönes großes Beet, 1,20 Meter tief, 3 Meter lang. Dann gehst du zur Gärtnerei, gehst zur Baumschule, Pflanzen besorgen. Dort angekommen, gehst du durch das Angebot, wunderbare Rosen und da hinten dann die Stauden. Dein Ziel, da willst du hin. Eine wunderbare Hemerocallis, sehr schön, blüht. Hemerocallis muss sowieso immer sein, wenn du meinen Podcast hörst, dann weißt du, es gibt einfach ein paar Pflanzen, an denen komme ich nicht vorbei. Hemerocallis ist eine davon. Ach ja, die ist doch wunderbar, die soll mit in dein Staudenbeet. Guckst aufs Preisschild, oh, 4,90 Euro, okay, nehmen wir mal 2 Stück mit. Dann gehst du weiter durch das Sortiment. Lavendel darf auch nicht fehlen. Der ist schon ein bisschen größer, der soll auch mit 19,90 Euro. Naja, okay. Einen nehmen wir mal mit. Du kannst dir vorstellen, wohin diese Reise geht. Ich glaube, das ist jedem schon so gegangen. Dir und mir ganz oft. Du schiebst dann deinen Einkaufswagen zur Kasse. Gefühlt ist der übervoll mit Pflanzen. Dann glüht einmal deine Kreditkarte rot auf. Du guckst beschämt zu Boden und sagst, egal. Es wird schön. Dann geht's ab nach Hause. Die Pflanzen kommen in deinen Garten. Du stellst sie da schön in deinem Beet auf, arrangierst sie, pflanzt sie ein. Und dann, ja, hast du da gefühlt nichts. Du hast da viel Geld ausgegeben, hast prima Pflanzen gekauft und das Beet da hat überhaupt keine effektive Wirkung. Ja, da stehen Pflanzen drin und ja, du weißt, Stauden betet, man darf da nicht unfair sein. Die brauchen ein paar Jahre, bis die so wirklich richtig üppig blühen, so wie du das da auf dem Hochglanzmagazin gesehen hast. Gartenschauen pflanzen ihre Stauden 3 Jahre vor Eröffnung, weil im 3. Jahr ist so eine Staude überhaupt erst aus dem Kindergartenalter erwachsen und zeigt sich dann in ihrer ganzen Pracht. Aber das mal außen vor gelassen. Wenn du da nur in dieses dein Beet 12 Stauden reinsetzt, dann kannst du da 3 Jahre warten, du kannst auch 5 Jahre warten. Es wird nicht diesen Effekt erzielen. Die Menge ist hier entscheidend. Große Mengen von Dingen, die wirken auf uns Menschen beeindruckend. Und das gleich aus mehreren Gründen, psychologisch und evolutionär. Steigen wir da mal eins tiefer ein. Evolutionäre Prägung. Unser Gehirn ist darauf konditioniert, Fülle, Überfluss als etwas Positives wahrzunehmen. In unserer Entwicklungsgeschichte bedeuteten große Mengen von etwas, also zum Beispiel Beeren oder auch Mammut, besseres Überleben. Tatsächlich interpretieren wir auch große Ansammlungen von etwas als Reichtum, als Ressourcenreichtum, als Macht, als Stärke. Dabei geht es nicht nur um materielle Güter, sondern tatsächlich auch um die schiere Präsenz von etwas. So, weiter. Stell dir mal vor, es ist Sommer. Es ist Nacht. Du gehst nach draußen und du guckst hoch in den Himmel. Und über dir überwältigend die Sterne. Vielleicht auch noch ein Vollmond dabei und du schaust nach oben und es ist alles groß. Es ist überwältigend. Es übersteigt deine Fassung, überhaupt nur nachzudenken, was da oben vielleicht noch sein könnte. Vielleicht wirst du ja sogar ein bisschen ehrfürchtig vor diesem gewaltigen Sternenhimmel, vor diesem erhabenen Firmament da oben. Unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, große Dinge präzise zu erfassen. Diese Überforderung deiner und meiner Wahrnehmung, die kann tatsächlich Erstaunen und Faszination auslösen. Viele gleichartige Dinge, die erzeugen oft einen Effekt, den ein einzelnes Element vielleicht nicht hat. Es sei denn, es ist wieder ganz besonders groß und beeindruckend. Zudem hat es tatsächlich einen gewissen Seltenheitswert. In unserem Alltag, da begegnen wir so großen Mengen oder Größen ja eigentlich eher selten. Und das verstärkt dann den Eindruck des Außergewöhnlichen und wir sind dann wieder erstaunt und fasziniert. Letztlich unsere kulturelle Konditionierung. Wir haben gelernt, kulturell große Bauwerke, große Häuser, Versammlungen als beeindruckend zu betrachten. Ist einfach so. Wird ja auch ganz gezielt eingesetzt in der Architektur, bei Massenveranstaltungen, aber auch in der Kunst, durch Installationen oder auch gerne da mal bei dir im Supermarkt, wenn da vorne am Eingang üppig da irgendwelches Obst und Gemüse aufgetürmt wird. Diesen Effekt kannst du bei dir im Garten nutzen. Jetzt legst du den Kopf ein bisschen schief, denkst nach, fragst mich, Jessica, ist das die Lösung? Brauche ich einfach nur mehr Pflanzen da bei mir im Staudenbeet? Ist es so einfach? Dann sage ich dir, ja, tatsächlich ist das ein ganz einfacher, in Anführungszeichen, Weg, wie du dein Staudenbeet gestalterisch auf das nächste Level bringen kannst. So ein üppiges, gesundes Blumenbeet, wo alles schön wächst und es blüht und summt und brummt. Das sieht doch viel harmonischer aus, als wenn du da einfach alle 50 cm ein kleines Pflänzchen in Reih und Glied nebeneinander gesetzt hast. Ja, das ist am Anfang ein bisschen Invest. Du kannst deine Stauden aber auch selber anziehen oder vielleicht hilft dir deine Nachbarin und teilt dir ein paar Stauden. Aber das Ergebnis wird richtig gut aussehen. Das heißt jetzt nicht, dass du die Pflanzen da aneinander quetschen sollst. Nein, die entwickeln sich ja auch. Jede Pflanze, jede Staude hat eine Endgröße. Dann kannst du sie so setzen, dass sie genügend Platz hat zu wachsen, groß zu werden, aber trotzdem so, dass ihre Blätter dann am Ende final den Boden abdecken. Du erkennst meinen Podcast, du weißt, Mulch ist ganz wichtig, die geschlossene Bodendecke, das kann durch Mulch sein, durch organische, anorganische Materialien, aber natürlich am besten ist die geschlossene pflanzliche Decke über deinem teuersten Gut da bei dir im Garten, deinem Boden. Das ist tatsächlich so einfach. So, wir werden das jetzt auch gleich einmal durchspielen. Warum viele Blüten bei dir im Blumenbeet diesen Effekt mit sich bringen. Ich habe dir aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten mitgebracht, wie du Masse im Garten produzieren kannst. Es geht auch noch auf anderem Weg. Zurück zu deinem Blumenbeet. Du kaufst jetzt nicht 12 Pflanzen für dein Beet, nicht 24, sondern 32 Pflanzen. Was passiert dann mit dir, wenn du auf diese große Menge an Blüten schaust? Es hat eine emotionale Wirkung auf dich. So viele wunderschöne Blüten, die lösen bei dir starke positive Emotionen aus. Du freust dich, du hast jetzt so viele schöne Blumen und dann bist du glücklich. Vielleicht bist du auch ein bisschen ehrfürchtig, wenn das da so schön wächst im dritten Jahr und staunst und freust dich dann noch einmal. Du kennst diesen Effekt auch. Du kennst diesen Effekt von vielen Blüten. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Stichwörter. Lavendelfelder in der Provence, Tulpenblüten in Holland, Kirschblütenfest in Japan. Du kennst diese Bilder und du fühlst die Emotion. Ich sag's nochmal, duftende, aromatische Lavendelfelder, blauer Himmel oben drüber, Zypressen im Hintergrund, den Duft der Provence in dir. Eine Vielzahl von Blüten, die stimuliert gleich mehrere Sinne bei dir. So intensive Farben, Düfte, all das, das triggert dich. Dazu kommt, es hat auch noch eine symbolische Bedeutung. In vielen Kulturen, da stehen Blumenmengen für Überfluss, für Fruchtbarkeit und Wohlstand. Sie signalisieren aber auch eine besondere Wertschätzung bei feierlichen Anlässen. Warst du schon mal auf einer Hochzeit ohne Blüten? Warst du schon mal auf einer Hochzeit ohne Blumendekoration? Ich nicht. So, nun gehen wir nochmal eins tiefer. Wir reden jetzt über den Effekt der Biophilie bei dir. Biophilie ist ein Konzept, das deine angeborene Neigung und auch die von allen anderen Menschen beschreibt, eine Verbindung mit der Natur und anderen Lebensformen zu suchen und zu schätzen. Der Begriff, der wurde 1980 vom amerikanischen Biologen und Naturforscher Edward O. Wilson geprägt. Bedeutet übersetzt so viel wie Liebe zum Leben oder Liebe zur lebendigen Natur. Vom griechischen Wort bios, das heißt Leben, und philia, das heißt so viel wie Liebe, Zuneigung. Die Biophilie-Hypothese besagt, dass Menschen eine evolutionär entwickelte emotionale Affinität zu anderen lebendigen Organismen und natürlichen Umgebungen haben. Diese Verbindung, die ist in dir genetisch verankert. Die wurde ja während unserer evolutionären Geschichte, war das überlebenswichtig. Der Naturkontakt ist für unsere physische und psychische Gesundheit essentiell. Das ist auch keine These. Praktische Anwendungen findest du in zahlreichen Bereichen. In der Architektur und im Design, also die Integration von Naturelementen in Gebäuden, wie zum Beispiel deine Zimmerpflanzen, natürliches Licht, natürliche Materialien, natürliche Formen. Auch in der Stadtplanung, in der Schaffung von urbanen Grünflächen und überhaupt grüne Flächen, die du nutzen kannst. Gibt es auch im Gesundheitswesen bestimmte Therapieansätze mit Naturkontakt. Ich denke, du kannst es bestätigen, Kontakt mit der Natur tut uns Menschen einfach gut. Und das unterstützt die Biophilie-Hypothese. Was passiert noch in dir, wenn du viele Blüten siehst? Viele große Blumenfelder, die signalisieren unserem Unterbewusstsein eine fruchtbare, ressourcenreiche Umgebung. Und das finden wir gut. Letztlich die Würdigung dieses Augenblicks, wo du da stehst. Blüten sind vergänglich. Die ein oder andere Blume hat nur eine kurze Blühphase. Das ist dann ein ganz besonderes Erlebnis für dich, hat einen ganz besonderen Wert. Diesen Moment, den muss man genießen, den muss man ergreifen. Wenn du also dein Blumenbeet üppig bepflanzt mit vielen Stauden, die eine Vielzahl von Blüten bilden, dann wird das funktionieren. Das wird funktionieren, weil es liegt einfach in uns Menschen. Wir finden eine große Menge von Dingen, finden wir einfach gut. Masse finden wir prima. Viel Mammutfleisch ist besser als kein Mammutfleisch. Massenhaft Blüten lösen in dir eine starke positive Emotion aus. Ja, es ist eine Möglichkeit, jetzt einfach dein Beet mit ganz vielen unterschiedlichen Stauden kannst du da reinsetzen. Das ist eine Möglichkeit, Masse zu generieren. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, Masse zu generieren. Jetzt mal ein anderes Bild in deinen Kopf hochprojiziert. Nimm einen Sommertag. Blauer Himmel, paar Schäfchenwolken, eine grüne Wiese, eine richtig schöne, grüne, frische, satte Wiese. Und jetzt nehmen wir eine einzige Pflanze, aber davon hunderte. Diese ganze Sommerwiese ist voll mit Löwenzahn. Auch das ist ein wunderbar beeindruckendes Bild. Es muss nicht immer die große Vielfalt sein. Du kannst Masse und damit verbunden Eindruck auch mit der Wiederholung einer immer wiederkehrenden Pflanze bei dir im Garten erzeugen. Du kannst gerne den Löwenzahn nehmen. Eine tolle Pflanze, über den habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Ist auch nicht so teuer wie die Himrocallis da aus der Gärtnerei. Ich denke, du wirst mir zustimmen, so eine Sommerwiese mit blauem Himmel und entzückenden gelben Löwenzahnblüten ist doch ein Traum. Dieses Löwenzahnbild, das gibt es tatsächlich mehrfach in der Natur. In der Pflanzenökologie nennt man das einen Aspekt. Das ist eine ganz bestimmte, zeitlich begrenzte Erscheinungsform einer Pflanzengesellschaft oder einer Pflanze. Man spricht zum Beispiel vom Frühjahrsaspekt im Wald. Wenn der Waldboden dann von Frühjahrsblühern wie Buschwindröschen oder Lärchensporn bedeckt ist. Also, was gibt's noch im Frühjahr? Waldmeister zum Beispiel. Maiglöckchen, auch ein Aspekt. Im Sommer Wenn ich da sage Mohnwiese, Kornblumen, Margaritenwiese, hat man doch sofort wunderbare Bilder im Kopf. Im Herbst vielleicht das Heidekraut. Ist auch ein Aspekt. Alle diese Pflanzen prägen durch ihre Blüten oder ihr gehäuftes Auftreten zu einer ganz bestimmten Zeit das Erscheinungsbild einer Landschaft oder eines Ökosystems. Und zwar ganz deutlich. Das ist ein Aspekt. Und diesen Effekt des Aspekts da draußen in der Natur, den kannst du für deinen Garten nutzen. Jetzt fragst du mich, Jessica, das klingt super. Wie mache ich das? Wie zaubere ich einen Aspekt in meinen Garten? Nun, wie gesagt, ein Aspekt ist ein zeitlich begrenzter, sehr dominanter Auftritt einer bestimmten Pflanze. Es kann sein, dass du bei dir im Garten vielleicht sogar schon einen Aspekt hast, dir das aber so nie bewusst war. Vielleicht hier mal ein Beispiel, das ganz schnell nachzuvollziehen ist, Tulpenzeit. Vielleicht gibt es da ja eine Zeit bei dir im Garten, da blühen ganz viele Tulpen und alles andere ist noch in den Startlöchern, weil ist halt erst Ende April. Mit so Blumenzwiebeln kannst du richtig guten Effekt in Form von Masse und Vielzahl da bei dir im Garten herstellen. Und Blumenzwiebeln sind auch schnell gesetzt, nicht so teuer wie so ein großer Lavendel da. Mit Blumenzwiebeln ist schnell und gut gearbeitet. Pflanz die auf jeden Fall in größeren Gruppen und dann bekommst du einen dramatischen Effekt. Du kannst gerade bei den Blumenzwiebeln auf Verwilderung setzen. Viele möglichst ursprüngliche Blumenzwiebeln, sowas wie Tulipa, Turkestania, viele Krokussorten, die verwildern sich natürlich. Und dann hast du da jedes Jahr wie von Zauberhand einen wunderbaren Effekt da bei dir im Garten, wenn die ganze Wiese dann voll ist mit Krokussen oder da hinten unter deinem Apfelbaum, da blüht ein Meer von blauen Blausternchen. Das geht aber auch mit Narzissen. Oder richtig gut habe ich selber im Garten und ich glaube, es gibt kaum eine Gartenplanung, wo ich diese Blumenzwiebel nicht verwende. Allium, das Zierlaub, das sind diese schönen lila oder weißen Kugeln, manchmal auch gelb, die da so anmutig an langen Stielen bei dir im Garten da so leicht hin und her wippen, wenn der Wind dann da durchgeht. Mit Allium kannst du einen super Effekt schaffen. Sieht wirklich gut aus. Allium, das Zierlauch kann ich wirklich nur empfehlen. Ich persönlich, ich mag das Zierlauch Aflatoense Purple Sensation. Das ist mein Favorite. Der Kugellauch Purple Sensation blüht Ende Mai. Und die Blütenkugeln, die haben einen Durchmesser von, ich würde mal sagen, gut und gerne 10 cm. Wenn du den bei dir im Garten in großen Gruppen setzt, dann erzeugt der Kugellauch eine unglaubliche Fernwirkung. Nach der Blüte zieht der Kugellauch ein. Also immer kombinieren mit anderen Pflanzen, die vielleicht später im Jahr dann ihren großen Auftritt haben. Natürlich kannst du auch mit Stauden arbeiten. Da gibt es jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die du einschlagen kannst. Zwei verschiedene Wege, um mit Stauden einen Aspekt da bei dir im Garten zu zaubern. Entweder du setzt auf Masse, dann kann die Pflanze an für sich auch ein bisschen kleiner sein, zum Beispiel das Steinkraut, das Alyssum oder die Katzenminze, Nepeta. Davon verwendest du aber ganz viele, dass du ja praktisch da einen richtigen Teppich da bei dir im Garten ausrollst. Das sieht richtig schön aus. Oder du setzt einfach auf räumliche Präsenz, also Stauden, die höher werden als andere, über deinem Blumenbeet ja entweder schweben oder da wie so kleine Soldaten da sich aus den Blumen erheben. Rittersporn, der Delphinium, der zieht dann alle Blicke auf sich. Aber dann halt, wie gesagt, nicht nur eine Pflanze. Du brauchst keinen ganzen Teppich davon, aber halt im Aspekt, dann sollte der Rittersporn da auch dominieren. An dieser Stelle kurz eingeschoben, weil es passt gerade richtig gut. Grundsätzlich würde ich in einem Staudenbeet Pflanzen immer wiederholen. Ja, wenn du da von jeder x-beliebigen Sorte nur ein Exemplar hast, das ist wunderbar bunt, aber mehr Struktur und auch eine bessere Optik, einen harmonischeren Effekt erzielst du, wenn du bestimmte Pflanzen wiederholst. Du kannst Pflanzen wie den Rittersporn solitär stellen, aber schöner wäre es doch, wenn du zum Beispiel in deinem Staudenbeet, was wir vorhin hatten, da wäre doch vielleicht Platz für drei Rittersporne. das sieht doch vielleicht hübscher aus, als dann nur so ein einzelner Rittersporn da in der Ecke. Also Wiederholungen tun grundsätzlich gut. Das Thema Wiederholungen hatten wir auch schon mit einem anderen Ansatz, mit der Harmonie, das Gestaltgesetz der Ähnlichkeit. Dinge, die ähnlich aussehen, finden wir gut. Wir Menschen, wir packen Dinge, die ähnlich aussehen, sei es Textur, Erscheinung, die packen wir in eine große Kiste und sowas finden wir gut, das erzeugt Harmonie. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu den großen Stauden. Es gibt ganz viele Zierstauden, die knacken wirklich die 2-Meter-Marke bei dir im Garten. Zum Beispiel Sonnenhut, Wasserdost, Helianthus-Hybriden, Fingerhut, Aconitum, der Eisenhut, die werden alle locker 2 Meter hoch. Diese hohen Stauden eignen sich prima als Hintergrundpflanzen, als Sichtschutz oder halt auch als vertikaler Akzent in einem wohlgemerkt größeren Garten. Einige von diesen imposanten Gartenbewohnern brauchen aber besser eine Stütze und oder windgeschützte Standorte, damit sie nicht umknicken. Das muss man dabei berücksichtigen. Das ist eine andere Möglichkeit, Masse zu produzieren. Einfach durch Größe, durch Volumen. Auch das hatten wir ja ganz am Anfang. Große Dinge, imposante Dinge, die beeindrucken uns. Das große Kirchenportal, die Statue, der Riesenfernsehturm. Das fasziniert uns, das catcht uns. Das finden wir auch total spannend. An dieser Stelle nochmal kurz wiederholt, womit kannst du Masse bei dir im Garten produzieren? Durch die Anzahl, durch Stück, einfach durch viele Pflanzen. Durch den Aspekteffekt. Einfach eine Pflanze ganz oft im Garten bei dir wiederholen. Ich persönlich finde diesen Gestaltungsweg sehr charmant. Jeder von uns hat doch eine Lieblingspflanze. Die verwendet man doch gerne bei sich im Garten. Wenn du dann überall an jeder Ecke auf dein Lieblingspflänzlein stößt, nehme mal das Allium. Das zieht ja dann auch eine Art roten Faden oder grünen Faden durch deinen Garten. Spinnt eine Geschichte, macht eine Klammer, bringt alles zusammen. Also die stete Wiederholung, die funktioniert. Du kannst Masse aber auch einfach durch schiere Masse produzieren. Durch Größe, Auffälligkeit, Präsenz. Auch das funktioniert. Neben diesen hohen Stauden gibt es auch beeindruckende Stauden mit richtig großen Blättern. Das Mammutblatt zum Beispiel, Gunnera manicata, das hat riesige, bis zu 2 Meter breite, so rhabarberartige Blätter. Und der Rhabarber, das Rheum, das hat auch große Blätter, schafft auch schon mal 80 cm. Rodgersia hat so große, handförmig geteilte, gefiederte Blätter, 60 cm. Das Tafelblatt, Astilboides tabularis, runde, schirmförmige Blätter, auch 90 cm. Pestwurz, Federmohn, Königsfarn und viele andere haben schiere Präsenz durch ihre Größe. Die meisten von diesen Pflanzen bevorzugen aber feuchte, halbschattige bis schattige Standorte bei dir im Garten. Es gibt noch eine Möglichkeit, da bei dir im Staudenbeet Masse zu erzeugen, indem deine Pflanze nämlich möglichst lange blüht. Es gibt Stauden, die blühen nur ganz kurz. Manch ein Frühjahrsblüher, der zieht nach der Blüte tatsächlich auch ein und ist dann erstmal futsch. Es gibt Stauden, die blühen reichlich und lang mit einer Vielzahl an Blüten. Für mich ganz vorneweg da die Prachtkerzen, Gaura Lindheimeri. Die produzieren hunderte kleine Blüten und das zuverlässig über Monate. Coreopsis bildet auch Massen von Blüten vom Frühsommer bis in den Herbst. Ich habe auch gute Erfahrungen mit dem Steinquendel gemacht, mit Calaminta nepeta. Der blüht bei mir auch zuverlässig und wirklich lang. Es gibt aber auch Stauden, die kannst du durch eine gezielte Maßnahme tatsächlich ein zweites Mal zum Blühen bringen. Viele Pflanzen haben die Eigenschaft, wenn du die zurückschneidest, dann produzieren die eine zweite oder eine verlängerte Blütezeit. Diese Maßnahme nennt sich Remontierschnitt und es gibt ganz viele Pflanzen im Blumenbeet, die kannst du damit anregen, neue Blüten zu produzieren, mehr Masse zu bilden. Katzenminze zum Beispiel, Nepeta, blüht zuverlässig ein zweites Mal. Frauenmantel auch. Salbei, Salvia nemorosa, der blüht dir dann bis in den Herbst. Da lohnt sich so ein zweiter Schnitt auf jeden Fall, weil ich persönlich finde ja, wenn der Salbei verblüht ist, dann liegt der da teilweise so ein bisschen, ja, unmotiviert im Blumenbeet rum, zumindest bei mir. Vielleicht hast du da eine andere Meinung. Ich denke, gerade bei Salbei lohnt sich der Schnitt. Das funktioniert auch bei Glockenblumen, bei Margeriten und vielen anderen Blüten. Die kannst du da durch gezielte Maßnahme ein zweites Mal zum Blühen bringen. Damit hast du mehr Masse, damit hast du mehr Gartenzauber bei dir im Blumenbeet. So, nun hoffe ich, du bist motiviert, inspiriert, gleich mit deinem Blumenbeet loszulegen. Ich wünsche dir und deinen Blumen, ob als Aspekt oder solitär, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mal eine Idee oder Wunsch hast, worüber ich mal in einer Podcast-Folge hier reden soll, schreib mir eine Nachricht, besuch mich auf Insta, kannst mir auch gerne eine Mail schreiben. Ich freue mich. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.